Julian, wir sprechen quasi aus aktuellem Anlass. Eines deiner Bilder wurde mehr oder weniger von den Ereignissen eingeholt, überholt, könnte man sagen, nämlich den Unruhen in Frankreich, in Nanterre. Du hast in der Hainun-Serie eine Aufnahme gemacht, der Tour Alliot von der Hochhaussiedlung außerhalb oder im Speckgürtel von Paris. Und die war damals irgendwie schon bedrückend, als ich es das erste Mal gesehen habe. Und das waren nicht diese Hochhäuser, über die wir gleich noch ein bisschen sprechen werden, sondern es war diese Schlange. Ich habe das nachgeschaut, das ist ein Spielplatz, ein Schlangenspielplatz, wenn man das über, wie du es immer machst, du generierst ja deine Titel über What Three Words.
Ja,
wenn man das nachschaut, dann ist unweit von dem Aufnahmestandpunkt ist eben dieser Schlangenspielplatz. Aber das sieht gar nicht aus wie ein Spielplatz. Und auf der Aufnahme selber ist die Schlange natürlich auch das, was von dir bewusst scharf gestellt wurde,
genau,
und der Hintergrund geblurrt ist oder am Verschwimmen ist.
Genau, dann so entstanden, dass ich in dem Fall, weiß ich noch genau, bei der Aufnahme geguckt habe, wo bin ich hier, über What Three Words, und habe dann gesehen, dass ich auf einen Meter genau bin an einem Ort, der über What Three Words heißt, unseren Hirschbaudenkmal. Und das fand ich so absurd in Verbindung mit dem Thema, dass es ein Spielplatz ist, dass mir das es wert war, diese Schlange scharf zu machen als das Baudenkmal. Genau. Ja, das war eine absurde Situation. 2022, letzten Januar, bin ich nach Paris gefahren und bin so über Nacht an Silvester gefahren, dass ich morgens um 8 auf der Champs-Élysées bin. Die habe ich dann auch noch leer erwischt. Und je voller die wurde, habe ich mir dann andere Orte gesucht. Und das war einer der Orte, die ich auf dem Schirm hatte, weil ich da vor etwa, Anfang der 80er Jahre war ich da mit meinem Vater, mit meinem Onkel schon mal. Da waren diese Türme neu gebaut, die sind, glaube ich, 1979 entstanden. Der Ort heißt ja Cité Pablo Picasso, also diese ganze Siedlung heißt so. Und ich fand die damals einerseits faszinierend, aber andererseits auch schon sehr spooky, weil klar war, das kann nur ein Ghetto geben, so wenig Fenster, wie die haben. Und ja, das war befremdend.
Aber gleichzeitig stand das natürlich für moderne Architektur
par excellence.
Also ja, die Tour Alliot ist ja nur eine Fortsetzung von dem, was in Frankreich schon in den 50er Jahren im Prinzip beginnt, dass in den Vororten billiger Wohnraum geschaffen werden sollte, weil die Situation eigentlich ähnelt alles, was so in den letzten 50er Jahre, 30er Jahre des 20. Jahrhunderts passiert ist, ähnelt tatsächlich unserer Situation. Also man wollte Industriearbeiter billigen Wohnraum schaffen, die sich es eben nicht mehr leisten konnten, im Zentrum zu leben.
Wo sie bei uns noch, auch mit den Plattenbauten kann man ja vergleichen.
Eine ähnliche Situation. Ja. Und natürlich mit diesem modernen Anspruch, modern zu bauen, möglichst viele Wohnungen günstig auf engem Raum zu schaffen. Das sind ja 18 Türme.
Ja.
Ja. 18 Türme, die von dem Architekten gebaut wurden. Ich habe es nachgeschaut. Ich glaube, über 1600
Familien.
Ich musste mir dann so vorstellen, und die waren jetzt auf deinem Foto alle in diesen wahrscheinlich zu kleinen, engen Wohnungen.
Ja. In Gebäuden, die in der Relation zum Wohnraum zu wenig Fenster haben.
Ja. Absolut. Und da waren die jetzt mehr oder weniger eingesperrt, die Bewohnerinnen. Ja, für einen langen Zeitraum. Ich weiß nicht, wie streng das in Frankreich gehandhabt wurde. Ich habe gehört, so in Paris war das mit den Masken in den Läden nicht so streng wie jetzt vielleicht in Deutschland oder anderen europäischen Ländern. Aber es war leer, oder?
Ja, es war relativ leer. Als ich im Januar da war, war ja kein offizieller Lockdown. Der war dann in Amsterdam, in Paris nicht. Aber natürlich Silvester morgens war es leer. Mhm. Und die einzigen Menschen, die ich dort gesehen habe, sind die da wohnen, nämlich People of Color und arabischstämmige Personen, die wahrscheinlich Vorfahren kamen aus den ehemaligen Kolonien wie Algerien, Marokko und so weiter. Ja.
Arabische und afrikanische Einwanderer. Ja. Die eben in diese Wohnungen eingezogen sind, als die vielleicht ein Stück weit auch an Attraktivität schon verloren haben. Wobei, wir haben darüber gesprochen, 1979 ist natürlich relativ spät, was diese Bauprogramme beginnt. Das ist ja schon relativ früh. Das heißt, die waren wahrscheinlich schon nicht leer gestanden, aber die hatten an Attraktivität schon lange.
Die waren schon verwohnt, sozusagen.
Ja. Ich muss an die Schlange denken. Also die Schlange, das ist ja nicht nur eine Schlange, die da auf dem Spielplatz ist. wie wir das vielleicht auf dem deutschen Spielplatz oder so sehen, wenn das ist eine riesige Schlange, es ist eine riesige Python, die in die Erde einsinkt und wieder rauskommt und wieder einsinkt und wieder rauskommt. Also ein komisches Spielgerät eigentlich für Kinder. Wie sah denn der Rest?
Absolut, ja, auch viel zu groß letzten Endes, weil wenn man von Kindern spricht, also ich denke da an 3-, 4-, 5-jährige Kinder, die können ja da gar nicht drauf sitzen, also die können die Schlange ja gar nicht reiten. Also absurd, ich habe eigentlich keinen anderen Spielplatz so bewusst wahrgenommen, weil ich einfach so fokussiert war, mein Motiv zu finden. Und da gab's noch was, aber das war in weiter Ferne und ich hatte einfach so eine Liste abzuarbeiten, dass ich da jetzt nicht viel Zeit verschwendet habe für.
Ja. Und jetzt mit Blick auf die Unruhen in Nanterre natürlich, da brodelt irgendwas im Untergrund, da bricht was fast wie so ein Tripod irgendwie bei Wells oder so aus dem Boden ausbricht, die Außerirdischen kommen, so bricht praktisch, wie steht diese Schlange für ein Symbol der kommenden Unruhen, die es ja nicht erst seit jetzt gibt. Du sagst, es in den 80er Jahren ging das los, 2005 war mal so der Höhepunkt der sozialen Unruhen und jetzt nimmt das wieder an Fahrt aus, weil, glaube ich, die gesellschaftlichen Umstände sich wiederum noch verschärft haben.
Absolut. Und Hintergrund war ja jetzt für diese Unruhen, die entstanden sind, der Brandherd ist in Nanterre entstanden. Und der Hintergrund war ja der Tod von Nael, der als 17-Jähriger als Fahrer von einem Mercedes in die Polizeikontrolle gekommen ist. Sein Freund war der Beifahrer. Und mittlerweile ist es ja so, dass der oder die Polizisten, das weiß ich jetzt nicht sicherlich, aber der Schießende auf jeden Fall, der ist in Untersuchungshaft, weil es Videobeweise gab, dass bei der Kontrolle was nicht so gelaufen ist, wie es hätte sein sollen. Der Junge hätte nicht erschossen werden müssen. Das war das, was die Unruhen jetzt ausgelöst
hat. Aber auch das ist ein Muster. So hat ja Black Lives Matter angefangen. Das
begann überhaupt keine Frage.
Aber so hat übrigens auch, man meint immer, der arabische Frühling wäre tatsächlich in Nordafrika entstanden, in Ägypten oder so. Die Unruhen, was dann vielleicht auch zu Occupy Wall Street geführt hat, das hat tatsächlich auch im Herzen von Europa in Spanien stattgefunden, wo es eine hohe Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen gab. Das hat in London begonnen, wo es Polizeigewalt auch gegenüber Jugendlichen gegeben hat und dann artet das sofort in Plünderungen aus.
Ein weiteres Argument, Thema war ja damals die Freigabe der Spekulation auf Nahrungsmittel, auf Grundnahrungsmittel, worauf dann die Brotpreise explodiert sind. Also da kamen ganz viele Faktoren zusammen, ja, aber letzten Endes geht's immer hauptsächlich um Perspektivlosigkeit von Jugendlichen. Das ist so das Kernthema von solchen Unruhen.
Ja. Jetzt ist natürlich, betrifft das nicht gesamt Nanterre, sondern es betrifft tatsächlich diese Banlieues, es betrifft diesen etwas unattraktiven Teil von La Défense. Ja. Du hast gesagt, haben wir vorher drüber gesprochen, es gibt einen Fotografen, der fotografiert hat aus diesen Hochhäusern raus und uns mal gezeigt hat, was man eigentlich sieht aus diesen, das sind ja fast schon solche Bullaugen. Es ist ja wie in einem Schiff, diese
es sind kleinen Fenster. Bullaugen wie in einem Schiff und das Absurde ist natürlich die Richtung Stadt zeigen, die Fenster. Ja. Die schauen direkt auf La Défense und das ist so das Zentrum des Geldes der Großbanken in Frankreich. Also es ist so, schaut hin, da werdet ihr nie hinkommen. Das ist so das, was das transportiert irgendwo. Und das ist natürlich Provokation einerseits und auch absurd.
Es ist eine erniedrigende Geste letztendlich.
Eine erniedrigende
Geste. Auch was sicherlich so nicht gedacht war.
War mit Sicherheit so nicht gedacht, aber
die Häuser gebaut wurden.
Ja.
Ich musste auch an David Lynch denken und an Dune. Der Film ist mir jetzt nicht wirklich in Erinnerung groß, also von 1984, der alte Science-Fiction von David Lynch. Aber diese Sandwürmer, die fand ich total
absolut,
den Rest fand ich irgendwie seltsam. Das war wie so eine, Oper irgendwie oder wie eine Kostümparade. Aber diese Sandwürmer, die dann immer so in dem Film alles zum Rütteln bringen und dann tatsächlich ja auch mal erscheinen, die völlig harmlos sind.
Die brechen auf, die brechen, so wie du es gerade eben beschrieben hast, die brechen die Erde auf und
kommen wie die Schlange, wie diese riesige Python auf deinem Foto oder von diesem Spielplatz, kommen praktisch aus dem Boden raus und verschwinden auch wieder in dem. Jetzt haben wir hier natürlich, und deshalb meine ich, das ist fast ein Sinnbild, fast ein Symbol, auch diese Wellenbewegung, die 80er Jahre, 2005. Und es passiert einfach nichts, beziehungsweise das, was passiert ist, im Hintergrund ist natürlich die Globalisierung und es ist ein wild gewordener Aktienkapitalmarkt, der einfach zu dieser Aufspaltung in Reich und Arm führt und das einfach noch verschärft. Das
war so, ja. Und die Wellen, die passieren alle fünf, ja, alle zehn Jahre und es passiert so, aber nichts. So
ist es verändert sich nichts. Es passiert nichts. Der Staat ist ein Reparaturstaat. Wir hatten das jetzt auch bei den Bankenkrisen natürlich, ja, auch. Wir hatten es bei der Finanzkrise. Der Staat greift dann immer ein, wenn irgendwas schief läuft und, ja, und die sogenannte freie Wirtschaft irgendwie gerettet werden muss. Ich glaube, das, genau, ist das Hauptübel. Das ist das, was man jetzt auch erlebt. 40% Jugendarbeitslosigkeit in Nanterre, beziehungsweise in diesem, ja, in diesem Bezirk. 20% naja, bei Erwachsenen.
Es wird ja, ja, eher noch schlimmer durch Rationalisierung, Roboting, genau, und so weiter, AI, künstliche Intelligenz. Das heißt, die Hoffnungslosigkeit wird eher zunehmen als abnehmen. Wenn bis jetzt schon keine Lösung da ist, wird die in Zukunft, ist sie nicht in Sicht.
Ja. Ja, eigentlich müsste man eher sagen, der Boden geht auf und alles wird verschlungen. Nicht nur die, ja, nicht nur die Schlange bricht sozusagen aus dem Boden raus. Aber ich fand's auch gut, du hast mir das geschickt. Ich war, glaube ich, in Berlin und dann hast du mir geschickt. Im Spiegel war eine ganz ähnliche Aufnahme dieser Tour Alliot,
genau,
dem Architekten Alliot. Und du hast gesagt, guck mal, das ist ja das Foto, was ich gemacht habe. Wie wahnsinnig ist das denn jetzt?
Von meinem Aufnahmeort, ja, weg standen diese ausgebrannten Autos.
Ja, ja, ganz genau.
Ja. Ja, und es ist ja auch nochmal absurd, dass diese Unruhen ja auch die eigenen Leute schädigen, weil die Leute, die da geparkt haben, das waren jetzt nicht Leute, die von außerhalb zu Besuch gekommen sind, sondern das waren parkende Autos der Anwohner. Ja, das ist ja auch nochmal was innerhalb des Viertels nochmal für einen Konflikt sorgen wird. Ja, mhm. Auch ich habe Interviews gesehen mit Ladenbesitzern, die ihre Läden teils verbarrikadisiert haben, die natürlich auch einen solchen Hals auf die Jugendlichen haben. Ja, das heißt, der Konflikt ist nicht nur der französische Staat gegen die Bewohner, sondern auch noch innerhalb der Bewohner werden da neue Konflikte aufbrechen. Und ja.
Ja, jetzt wiederholt sich Geschichte natürlich nicht, aber wenn man guckt, und man guckt jetzt ganz stark immer auf die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, man schaut auf die Radikalisierung, man sieht den Front National natürlich stärker werden, wir wissen, was in Italien passiert ist. Wobei Italien immer sowas, das kann man eigentlich auch zum italienischen Faschismus sagen, zumindest in seiner Spätform, die haben immer sowas Operettenhaftes gehabt. Ja,
also absolut, ja.
So scheint das jetzt in Italien auch so ein bisschen zu sein. Ich glaube, ja. Pen und der Front National ist wesentlich
eine andere Nummer. Andere
und natürlich Nummer, ja. Auch die AfD in Deutschland, ja, neuesten Umfragetrends, 20%, ob die dann wirklich gewählt werden, ist jetzt nicht das Entscheidende. Aber genauso oder in Analogie dazu hat sich das einfach in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts oder in den, ja, 30er Jahren,
ja,
wiederholen, dann wurde einfach gegen den wild gewordenen Markt, das war die Weltwirtschaftskrise,
ja,
1929, der schwarze Donnerstag, das war ja ein Tag früher in Amerika, ist das, wir nennen es immer Black Friday, das hat ja praktisch Menschen von heute auf morgen in die Armut, ja, gestoßen und darauf, ja, musste natürlich reagiert werden und die Reaktion darauf ist ähnlich wie das, was heute passiert, ist eine Radikalisierung und ist ein viel stärkeres Eingreifen des Staates,
ja, der
jetzt noch nicht passiert. Ja, ja. Emmanuel Macron, wenn man ihn gesehen hat, das ist eine gewisse Hilflosigkeit, dann an die Eltern zu appellieren, dass sie auf ihre Kinder besser aufpassen sollen. Die Eltern, die ja genauso betroffen sind,
ja,
von dieser sozialen Spaltung,
ja,
und von der Armut und diesem Elend in den Vororten. Also das wird wirklich interessant, wie die Entwicklung jetzt in den nächsten Jahren passieren wird.
Definitiv. Mir macht das Angst, ja, weil wenn man sieht, wie stark der Front National schon bei der letzten Wahl war, wie kurz Marine Le Pen davor war, Präsidentin zu werden, ich fürchte, das nächste Mal kann das eigentlich nicht mehr gut gehen.
Ja. Und Macron interessiert sich ja nicht für diese Menschen, die da. Nee. Ich habe übrigens, er ist ein Alumnus, also er ist ein Abgänger der Universität, okay, von Nanterre, die ja auch dort ist.
Ja.
Also Nanterre, das war die Universität, wo in Frankreich 68 die Studentenunruh begonnen, ja, haben, Daniel Cohn-Bendit oder so, die waren in Nanterre, was so ein Ableger war, weil die Sorbonne einfach die vielen Studierenden nicht mehr fassen konnte, hat man da solche Ableger gemacht und von Nanterre aus gingen damals tatsächlich auch schon die Studentenunruhen aus, was ja dazu geführt hat, dass die Gaulle damals der Staatspräsident ja tatsächlich das Land verlassen musste, wenn also die Arbeiterschaft damals nicht eingebrochen wäre, sondern tatsächlich ist zu so einer Union zwischen Studierenden und Arbeiterschaft
gekommen wäre.
Wer weiß, was dann passieren würde.
Ja.
Aber man hat so das Gefühl, also jetzt im Bereich der Politik natürlich ein bisschen gelandet, dass dieser Reparaturstaat, wie man ihn vielleicht nennen könnte, einfach nicht mehr ausreicht. Also der Staat ist nicht dazu da, wenn die Credit Suisse, auch da gibt's jetzt eine Aufnahme von dir, eine tolle Aufnahme. Aber auch das ist ja so eine Geschichte, wenn eine Bank, die too big to fail, wie das dann so
die wird gerettet.
Die wird gerettet und zwar immer durch Eingreifen der Schweizer Nationalbank, die dann auch noch eine Fusion mit der UBS empfiehlt, was man ja eigentlich nicht möchte. Man möchte ja eben keine Kartelle oder Kartelle Kein, eben
für einen Wettbewerb eben erhalten.
Aber das ist im Augenblick, es gibt keine Weitsicht, sagen wir es mal so. Wir warten auf diese Ereignisse, wir warten auf die Schlange, die wieder aus dem Boden kommt. Ja, wir warten sinnbildlich auf die Schlange oder den Sandwurm, der aus dem Boden kommt, ja, und hoffentlich auch wieder verschwindet. Jetzt haben wir natürlich
und gleichzeitig erstarren wir so ein bisschen auch, glaube ich. Das ist ein Bild, was man durchaus anwenden kann, ja.
Ich lese gerade ein interessantes Buch von Wolfgang Schiefelbusch, ein Publizist von 2008 schon, da hatte ich es zum ersten Mal gelesen. Das heißt Entfernte Verwandtschaft und der vergleicht italienischen Faschismus, den Nationalsozialismus und den New Deal in Amerika. Das Interessante ist natürlich der New Deal, wo Roosevelt praktisch beginnt, als Präsident ab 1933 massiv einzugreifen, massiv eine Ordnungspolitik in die Wege zu leiten, die sehr ähnlich ist dem italienischen Faschismus. Ich weiß gar nicht, ob so ein Buch heute noch erscheinen könnte, also ob dann noch lobend über so ein Buch gesprochen würde. Das sind interessante Querverbindungen, die Schiefelbusch hier aufzeigt. Heute wird es im jetzigen Zeitgeistumfeld
Wobei das New Deal-Programm ja nie mit Faschismus in Verbindung gebracht wurde. Also ich
doch, das ist genau das, was Schiefelbusch irgendwie
schafft. Okay,
es sind ähnlich ordnungspolitische Instrumente, die Roosevelt nimmt, auch was Propaganda betrifft. Also deshalb favorisiere ich ja so einen Podcast, deshalb mag ich ja Audio so gerne. Roosevelt war zum Beispiel im Gegensatz zu Hitler oder auch Mussolini, der hat sich dem Einzelnen der Bevölkerung zugewandt über sogenannte Fireside Talks. Also er hat so Kaminfeuergespräche gehabt. Okay. Er hat das Radio ganz gezielt bemusst, um die Psyche der Einzelnen zu erreichen. Also alle hatten Radio damals, das war das modernste Medium, es war eben noch nicht Kino und man erreicht auch nicht die Kinozuhörerschaft, die Masse, die Crowd sozusagen, sondern man erreicht eben den Einzelnen, die Kleinfamilie, die vor diesem Radio
vor dem Volksempfänger.
Was in Deutschland nie so war. Ja. In Deutschland war es immer so, im Volksempfänger wurden die Reden übertragen von Hitler, die natürlich vor einer großen Masse stattgefunden haben. Aber da war Roosevelt wirklich ein Stück weiter. Und natürlich, die Amerikaner schaffen das damals, sozusagen die Demokratie unangetastet zu lassen. Das ist das Hoffnungsvolle an diesem Instrument New Deal wahrscheinlich.
Okay, das heißt, es wurden nur die Instrumente in Relation zum Faschismus gesetzt, aber nicht die Politik als ganzes faschistisch bezeichnet. Ja.
Ja, wobei es gab dann schon auch solche spannenden Sachen. Ich wusste das auch nicht. Das hieß Blue Eagle Campaign. Es gab also den Blauen Adler und Firmen, die Roosevelt unterstützt haben, auch die staatliche Förderung auch bekommen haben, die mussten zum Zeichen ihrer Loyalität so einen Blauen Adler anbringen am Firmengelände oder in Firmengebäuden, was natürlich einen unglaublichen sozialen Druck erzeugt. Wenn ich diesen Blauen Adler nicht habe,
dann bin ich
offensichtlich ein Staatsfeind. Und das ging ja auch viel über in diese Kommunistenjagd sozusagen mit McCarthy später stattgefunden. Und alles das kommt irgendwie gerade wieder. Also alles das schwebt so im Raum. Wird ein starker Staat eingreifen können? Wird man die Leute wieder an so einem Punkt versuchen abzuholen, wie es in den 30er Jahren tatsächlich der Fall war? Und ja, deshalb haben viele, sagen wir mal, aufmerksame Beobachter der aktuellen Ereignisse haben natürlich Angst, was da gerade passiert.
Ja.
Und Frankreich hat zu lange, glaube ich, dieses soziale Problem aus den Augen verloren. Wir haben es auch
Definitiv.
Aus den
Augen verloren. Wir haben es auch aus den Augen verloren, ne?
Und die Frage ist natürlich dann immer, kann jetzt ein Foto zu einem Sinnbild werden? Was kann Kunst bewirken? Wird Kunst dadurch politisch bebildert, Kunst, Ereignisse? Was war denn das für ein Foto von der Credit Suisse, die du gemacht hast? Was
Das war von 2021, der Bahnhofsplatz in Zürich, der Paradeplatz, der Leere. Und das war Ostern 2021. Und da habe ich praktisch ein Bild gemacht der Geldzentrale Europas praktisch, wofür der Paradeplatz synonym ist, und da sieht man rechts die Credit Suisse und links die UBS und ansonsten eine komplett leere City. Und ja, und da hat eben die Zeit es auch eingeholt. Im April, glaube ich, diesen Jahres mussten die über ein Wochenende wurden die zwangsfusioniert vom Schweizer Staat. Und ja, das ist ja vor allem absurd, weil der Schweizer Staat ja jetzt nicht unbedingt berühmt dafür ist, in die Wirtschaftspolitik so stark einzugreifen. Und da gab es Stimmen von arabischen Investoren, die gesagt haben, was habt ihr für eine Demokratie? Wir sind übers Wochenende enteignet worden. Und wo ist da der Rechtsstaat geblieben? Das fand ich bemerkenswert aus dieser Ecke. Ja.
Naja, dann haben wir ja schon jetzt eine gute Form gefunden für unseren Podcast. Besuchen, hoffentlich besuchen viele die Seite. Hoffentlich hören es viele an. Sagen Sie es weiter. Ich habe sowas noch nie gemacht. Mist, ich kann es nicht.
Ich habe sowas auch
nicht gemacht. Soll der Julian machen? Wir müssen es normal machen.
Wir üben, genau.